Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei unserem Montagsduell mit Eva Schütz und Gerald Gross. Es sind die entscheidenden Tage, die Schicksalstage für die blau-schwarze Koalition. Klappt's oder klappt's vielleicht doch nicht? Starten wir mit Eva Schütz. Wie ist deine Einschätzung? Da wurde ja viel in den letzten Tagen von beiden Seiten an Theaterdonner aufgebaut. Ist das Show oder steht's wirklich spitz auf Knopf?
Also ich glaube, es steht schon zum Teil spitz auf Knopf. Es war ja am Anfang diese große Einigung. Man hat es auch sehr schnell geschafft, dass man diese Budgetkonsolidierung nach Brüssel gemeldet hat und dann dort grünes Licht bekommen hat, um eben nicht sozusagen von Brüssel aufoktroyiert zu bekommen, wie man das Budget jetzt sanieren sollte. Das hat alles noch gut geklappt. Und dann ist es irgendwie in eine Richtung gegangen, wo man schon den Eindruck hat, es gibt da verschiedene Punkte, wo man nur schwer zusammenkommt. Also ich glaube, das Beispiel, das hervorsticht, ist eben das Leuchtturmprojekt, dieses Vorzeigeprojekt der FPÖ, das ist der ORF und die Abschaffung der Haushaltsabgabe. Das ist vielleicht jetzt inhaltlich gar nicht so schwerwiegend, aber es ist etwas, was sehr viel Symbolwirkung hat und was die FPÖ-Wähler, glaube ich, wirklich einfordern. Das ist was, wo die ÖVP nicht mit kann. Dann das Thema Bankensteuer, vom Thema Sky-Shield haben wir noch gar nicht so viel gehört, aber auch das ist eigentlich schon ein ziemlicher Brocken, den man mal irgendwie einen Konsens finden muss. Also ist man da dabei oder ist man nicht dabei? Ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Themen und dann natürlich auch das Thema, wie geht die FPÖ mit der ÖVP um? Wie ist die Selbsteinschätzung der ÖVP, die vielleicht auch dem Wahlergebnis nicht immer ganz entspricht? Also da gibt es, glaube ich, schon noch einige Stolpersteine, aber wir werden es bis Ende dieser Woche, glaube ich, sehen. Da hat es dann entweder funktioniert oder auch nicht. Meine Einschätzung wäre irgendwie 50-50.
50-50, aber mit leichter Tendenz, dass es klappt oder eher
nicht? Ich glaube, mit leichter Tendenz, dass es klappt, weil Neuwahlen natürlich immer ein großes Fragezeichen sind und die FPÖ ist jetzt zwar in den Umfragen deutlich vorne, aber man kann nicht sagen, wie ist es dann tatsächlich. Man weiß auch nicht, mit welchen Spitzenkandidaten die SPÖ oder die ÖVP dann tatsächlich in Neuwahlen gehen würden. Das müsste nicht unbedingt Andreas Babler sein, beziehungsweise würde es mich zu großem Kopfschütteln bringen, beziehungsweise fast zur Verzweiflung, wenn man wieder mit Andreas Babler in eine Wahl geht. Und auch bei der ÖVP muss man sagen, Christian Stocker macht das jetzt zwar sehr gut in dieser Rolle, aber ob der jetzt geeignet ist für Neuwahlen, das sei auch dahingestellt.
Wie ist deine Einschätzung? Klappt blau-schwarz oder platzt das jetzt auf den letzten Metern?
Ich würde auch sagen, es ist die Schicksalswoche. Wir werden in dieser Woche sehen, wohin die Reise geht. Entweder wir gehen in Neuwahlen oder wir gehen in das, was seit eineinhalb Wochen kommuniziert wird, offenkundige Scheinverhandlungen zwischen der ÖVP und der FPÖ, währenddessen man quasi im Hinterhalt sich mit der heimlichen Geliebten Andreas Babler,
schon wieder Andreas Babler,
Andreas Babler ja im roten Negligé trifft.
Das ist eine Horrorvorstellung, das bekomme ich nicht mehr aus dem Kopf.
Oder die dritte schön. Variante, es ist funktioniert. Aber das ist nicht von der FPÖ abhängig, möchte ich auch sagen. Das ist wirklich von der ÖVP abhängig, ob es funktioniert. Die ÖVP hat 100 Tage bewiesen, dass sie es nicht kann. Das ist Faktum. Sie hat es mit der SPÖ und mit den NEOS bewiesen, sie kann es nicht. Die ÖVP hat bewiesen, dass sie 25 Milliarden Euro Schulden angehäuft hat. Und ich höre, jetzt geht es ans Eingemachte, nämlich um mehrere entscheidende Punkte. Und da ist jetzt die Frage, nordert sich die ÖVP in der Vernunft ein oder bleibt sie weiterhin unvernünftig? Ich meine, wenn ich heute höre, dass die ÖVP das Finanzministerium haben will, nachdem sie dort 25 Milliarden Schulden gemacht hat mit dem Herrn Magnus Brunner,
naja,
kannst du nicht, hallo, jetzt möchte ich damit mit Edlinger antworten, da lasse ich eher den Hund auf mein Knackwurst aufpassen, bevor ich der ÖVP das Finanzministerium gibt.
Die haben doch erinnern, ist schon lange
die sind Pleitiers. Alles, was die ÖVP angegriffen hat, ist heute Pleite. Balmers, KTM, Benko, der gesamte ÖVP-Wirtschaftskreislauf ist zum Erliegen gekommen. Das ist ja keine Wirtschaftspartei mehr, das ist ja ein Konglomerat von Konkursanten. Das sind Negeranten. Ich bin ein Negerant, Madame, und immer so charmant, Madame. Charmant sind sie auch nicht mehr. So, also, jetzt entscheidende Frage, Judgment Day, haben wir jetzt die Woche, wohin geht die Reise? Und was Sky Shield betrifft, Sky Shield ist im Übrigen auch vom Tisch. Die Frage ist nur, ob es die ÖVP kapiert. Es gibt im deutschen Grundgesetz einen Passus, dass es zwischen Österreich und Deutschland keine gemeinsamen militärischen Beschaffungen mehr geben soll. Das ist im Nachhall vom Herrn Schickelgruber passiert, nach 1945, weil jeder auf der Welt zur Erkenntnis gekommen ist, ist nicht gescheit, wenn die Deutschen und die Österreicher gemeinsam die Buffen kaufen. Das heißt, das deutsche Grundgesetz verbietet den Deutschen, mit uns Österreichern gemeinsam kleine Feuerwerksraketen zu kaufen, die möglicherweise erst in 6 Jahren kommen, die Technologie, die bereits weiß ich nicht, über Bord werfen kannst und mit denen du genau den Plattensee triffst. Ich weiß nicht, wollen wir den Angriff auf Viktor Orban proben oder was, aber den Putin werden wir mit den Raketen nicht erwischen. Also auch das muss die ÖVP kapieren. Und genauso wie ich es dir sage, wenn die ÖVP kapiert, dass sie auf einem Holzweg ist, auf einem Irrweg ist, und das auch eingesteht und auch eingesteht, sie ist die Nummer zwei, dann kann es diese Woche zu einer Koalition kommen. Ja? Und wenn sie das nicht kapiert, dann gibt es zumindest keine Verhandlungen mehr, an denen die Freiheitliche Partei teilnimmt.
Ich gebe dem Gerald großteils recht. Nur eines möchte ich schon sagen, die ÖVP per se ist nicht schuld am Benko, am Bira und ganz sicher nicht am Palmers. Vielleicht hat man zu wenig rote Negligés verkauft an den Herrn Babler oder seine Freunde. Das Bild bekomme ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, Gerald. Das ist wirklich gemein von dir. Ich werde erst stundenlang noch drüber nachdenken müssen. Aber das
solange
kann man
du mir
der ÖVP
nicht... Noten von deinem Psychiater nicht zur Verfügung stellst für die Nummer. Du Palmer. Kannst du dich noch erinnern? Also
ja,
Grippeschutzmasken?
Ja,
kannst du dich an den erinnern, an die zwei Segeln, die er da seitlich am Kopf befestigt hat? Auch Urwaschelkaktus aus dem kleinen Weißerteil.
Es war eher die letzte Kampagne, die Palmers nicht so gut getan hat. Und
nein, es war die Maskenbeschaffung, die sie im Umfeld des Herrn Sebastian Kurz durchgeführt haben. Ich darf dich daran erinnern. Also wenn man jetzt drauf... Ich verstehe das. Ich verstehe das. Jede Woche gibt es eine Kindesweglegung. Sagt man, das schierche Kind, den Benko, den kennen wir ja gar nicht. Das, die Warzen, da greifen wir nicht hin. Plötzlich verschwinden aus dem Internet die Fotos von Basti und Benko. Findest du nicht mehr. Du findest jetzt nur mehr Fotos von Michael Ludwig und Benko. Das ist übergeblieben. Internetbereinigung. Nein, Internetbereinigung. Dann KTM Bierer. Hat es einmal eine Parteispende gegeben? Na, den Herrn Bierer. Ja, wer seid in der ÖVP? Ich kenne den Herrn Bierer. Ich schreibe mir den mit harten oder mit weichen B, sagen Sie plötzlich zu mir.
Aber es gab viele Parteispenden.
Und die Palmers-Geschäftsführer, Entschuldige, die waren so türkis, dass es beim Hintern rausgestaubt hat, nur türkis. So türkis.
Aber ja, du kannst nicht jedem, der türkis ist und für eine Pleite verantwortlich ist, anschließend der ÖVP zuordnen.
Nicht jeder. Nicht jeder Betrieb, der in Österreich pleite geht, ist ein ÖVP-naher Betrieb. Aber sehr viele sind es. Ich sage ja nicht, jeder Ausländer ist ein Krimineller. Habe ich ja nie gesagt.
Konsum,
ich bin ja kein Rassist.
Zum Beispiel, Baba. Ja,
das ist 30 Jahre her. Entschuldige. Konsum,
aber weißt du, wie dann kommen wir zurück, Konsum aber Herrn Benko. Bevor wir jetzt zu viel Vergangenheitsbewältigung machen, kommen wir zurück zu Blau-Schwarz. Und die Frage ist ja, wenn das scheitert, woran kann es scheitern? Du hast jetzt die ORF-Haushaltsabgabe angesprochen, aber an der wird es ja wohl nicht scheitern. Jetzt höre ich, es sind eher persönliche Befindlichkeiten, die dem Ganzen im Weg stehen. Die FPÖ ist der Meinung, die ÖVP akzeptiert nicht, dass die FPÖ Platz 1 ist und dementsprechend auch Anspruch auf, sage ich mal, wichtige Ministerien hat. Und die ÖVP sagt, die FPÖ führt sich auf, als wären sie die Masters of the Universe. Ist das in Wahrheit das Problem, dass die zwei nicht wirklich miteinander können und im Gegensatz zu 2017 da keine Vertrauensbasis da ist?
Naja, dass sie nicht wirklich miteinander können und die Vertrauensbasis nicht sehr groß ist, ist eigentlich nachvollziehbar, weil man hat ja Herbert Kickl jetzt doch über Jahre ausgerichtet und auch wenn Christian Stocker da seine Meinung dann relativ schnell geändert hat, dass er an und für sich wirklich das Letzte ist und dass man mit ihm nichts zu tun haben möchte. Also auch wenn man diese Meinung revidiert, wenn ich dir jetzt 3 Jahre sage, ich finde dich grauenvoll, auch wenn ich dann komme und sage, Niki, wir sind jetzt wieder Freunde, gewisses Ressentiment wirst du wahrscheinlich noch immer haben und ich glaube, da ist es nicht ganz unähnlich und für die ÖVP ist es sicher nicht einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass sie da jetzt in der Juniorpartnerrolle mit einer FPÖ sind und ich glaube auch in der ersten und zweiten Funktionärsreihe hat man das vielleicht noch immer nicht ganz verinnerlicht und hat noch immer eine gewisse Sendungsbewusstsein, das sich im Wahlergebnis zurzeit nicht mehr abbildet und die FPÖ auf der anderen Seite hat natürlich wahrscheinlich ein bisschen Rachegelüste und denkt sich, gut, jetzt seid ihr mit uns so umgegangen und habt uns ständig als Rechte und Nazis und Verrückte in Wirklichkeit abgestempelt, aber wir haben trotzdem die Wahlen gewonnen. Also das sind sicher auch persönliche Befindlichkeiten. Ich glaube trotzdem, dass diese Haushaltsabgabe und wie man dieses ORF-Thema behandelt, dass das ein großer Stolperstein ist und demgegenüber gestellt die Bankenabgabe.
Was sind deiner Meinung nach die Knackpunkte?
Ich sehe die Knackpunkte Sky-Shield, ORF-Abgabe, Budgetfinanzierung, Bankenabgabe.
EU?
Ganz einfach. Die EU sehe ich kein großes Problem. Warum? Die Freiheitliche Partei ist eine Europapartei. Sie ist nur keine EU-Partei, die sich einer Frau Ursula von der Leyen oder dem Herrn Jean-Claude Juncker mit 10 Promille unterworfen hat.
Aber der ist schon weg.
Nein, aber der politische Geist ist geblieben. Mhm. Ja, der Flaschengeist, würde ich sagen. Der Brüsseler Flaschengeist, der locht ja noch immer überall außer. Schau, die Europäische Union ist in den wesentlichsten Bereichen unseres europäischen Zusammenlebens die 15 Jahre gescheitert. Wir haben jetzt 10 Jahre, wir schaffen das Krise. Wir schauen da noch Aschaffenburg, ein zweijähriges Kind, 8-mal erstochen worden. Das ist ja alles das Generalversagen der Europäischen Union, die seit 10 Jahren Hinz und Kunz auf unseren Kontinent hereinlässt. Dass du demgegenüber kritisch bist, das ist eine patriotische Pflicht. Ich liebe zum Beispiel auch dieses Land, Österreich. Niemand würde jemals auf die Idee kommen, mir meine Österreich-Liebe abzuerkennen. Aber ich halte die Regierung und die politischen Befehlsempfänger und die Abläufe nicht aus. Und so ist es bei der FPÖ. Die liebt Europa, ist eine europäische Partei, weil sie sagt, das ist der Einigungsprozess, das ist Friede. Aber sie hält die genetische Brüsseler Spezies von Vollidioten nicht aus, die sich dort in einem Konglomerat geistig abnormer Rechtsbrecher in Brüssel treffen. Das nennt sich Europäisches Parlament.
Das dürften ja einige in der ÖVP anders sehen, die der Meinung sind, die FPÖ und insbesondere Herbert Kickl kann dann im Rat mehr oder weniger allein entscheiden, Entscheidungen blockieren, gegen EU-Linie sich stellen. Wie groß siehst du den Widerstand innerhalb der ÖVP? Ich meine, da gibt es die Bekannten wie Franz Fischler etc., die aber in der Partei, glaube ich, nicht mehr wirklich eine Rolle spielen. Aber innerhalb jener Entscheidungsträger, die noch ein gewichtiges Wort haben, wie groß ist da die Angst vor einem Kanzler Kickl in der ÖVP?
Die Angst ist sicher da, vor allem wie man sich dann auch in diesen EU-Gremien entsprechend präsentiert. Ich glaube nur, dass ehrlich gesagt, was man dagegen tun kann, wenn Herbert Kickl Kanzler wird, relativ eingeschränkt ist, weil du kannst ihm ja keinen Bewacher mitgeben, der dann mit ihm nach Brüssel geht und sagt, das darfst du tun und dann das darfst du nicht tun. Das heißt, wenn man mit einer FPÖ koaliert, die durchaus zu den europäischen Institutionen eine kritische Haltung hat, die zwar nie den Austritt aus der EU gefordert hat, ich glaube, Herbert Kickl hat ja einmal eine Volksbefragung zum Thema Austritt angesprochen, aber wirklich gefordert, muss man schon sagen, hat das die FPÖ eigentlich nie. Trotzdem, wenn Herbert Kickl Kanzler ist, wird man ihm keinen Aufpasser zur Seite stellen können. Das heißt, wenn man mit der FPÖ koaliert, dann wird man das in Kauf nehmen müssen. Das kann man sich da zwar beschweren, ich glaube, es tut diesem Klima in den Verhandlungen eigentlich gut und es bringt vor allem in der Sache nichts, weil dann darf man eben nicht mit einer FPÖ unter Herbert Kickl zusammengehen, dann muss man Neuwahlen machen.
Es wäre auch im Übrigen eine sogenannte Anlassgesetzgebung. Die europäischen Regierungschefs sind am Platz des Europäischen Rats frei in ihrer Entscheidung. Natürlich sind sie gebunden an ihre innenpolitischen Verhältnisse.
Also das haben wir ehrlich gesagt bei Leonore Gewessler auch schon gesehen, dass das recht gut geht.
Jetzt muss ich dir ehrlicherweise was sagen. Also Herbert Kickl will man kastrieren, an Sachwalter zur Seite stellen, an Eunuchenkanzler aus ihm machen, weil es der ÖVP nicht ins Konzept passt. Aber bei der Eleonore Gewessler ist das alles gegangen. Dass die dort herumgefuhrwerkt hat, noch dazu gegen Ministerratsbeschlüsse. So, wenn ein Ministerrat beschließt, das ist die Stellungnahme der Republik Österreich, dann ist es mehr oder weniger klar auf der Hand, weil es einstimmig passiert mit der Stimme des Kanzlers. Aber es waren doch die Grünen, die in Wahrheit diese gemeinsame Linie auf europäischer Ebene verlassen haben. Ich halte diese Diskussion, allein diese Diskussion, die da passiert, wie kann man einen österreichischen Kanzler kastrieren, ihn selbst binden, ihn um seine Vollmacht zu berauben, nur weil es der ÖVP nicht passt oder dem Herrn Lobatka nicht passt, das halte ich für grenzwertig. Jetzt diskutieren wir darüber, kannst du zu dieser Koalition kommen oder nicht. Was sind die Schlagzeilen der vergangenen Tage? Der Herr Lobatka empfängt am Freitag im österreichischen Parlament die Botschafter der Europäischen Union. Marionettenabgeordneter. Ich brauche keinen Botschafter der Europäischen Union, darüber zu informieren, wie die Demokratie in Österreich funktioniert. Wir beschließen den österreichischen Bundeskanzler und wählen den Nationalrat nicht in Brüssel, sondern in Österreich. Es ist unsere souveräne Entscheidung als neutraler Staat. Allein das ist ja schon ein Wahnsinn gewesen, es so zu tun, einen Kotau sich zu leisten. Glaubst du, das macht der Orban oder die Frau Meloni oder das macht irgendein Regierungschef auf der Welt, was da die ÖVP wieder gemacht hat, zu sagen, ja, wir huchen einmal, was der Herr Söder und der Herr Merz oder die Frau von der Leyen von uns wollen und danach richten wir uns. Jetzt stellen wir mal die Frage, ist die ÖVP eine Partei Österreichs, der österreichischen Wähler, oder ist sie eine vom Herrn Soros, des Herrn Gates oder der Frau von der Leyen? Das muss man sich einmal entscheiden. So, das ist einmal der erste Punkt. Und heute lese ich mittlerweile der Bürgermeister von Dulln.
Wer?
Ja, das ist ein Name, vollkommen uninteressant, ich habe mir auch nicht gemerkt. Aber mittlerweile gibt im Namen der Niederösterreichischen Volkspartei offenbar, weil unwidersprochen, der Bürgermeister von Dulln erklärt, Kickl ist nicht sein Kanzler und wird nicht sein Kanzler werden. Und da merke ich plötzlich, dass in der ÖVP auch auf unteren Ebenen Entwicklungen entstehen, wo ich ehrlich die Sorge habe, dass es die Partei zerfledert. Und da bin ich jetzt wieder dort, wo ich vor einem Monat war, die ist nicht mehr staatstragend. Die ist auch nicht mehr in sich geschlossen und homogen, sondern die zerfledert es gerade. Und ich glaube, wenn es scheitert, wird es an diesen internen Grabenkämpfen in der ÖVP scheitern, die der Stocker nicht im
Kopf hat. Aber das ist ja das, was wir auch schon davor gesehen haben bei den Verhandlungen bei der Ampelkoalition. Die ÖVP ist zurzeit nicht sehr homogen, das war sie früher auch schon nicht. Sebastian Kurz hat sie dann geeint, mehr oder weniger, hat sie im Griff gehabt. Jetzt splittet sich das wieder auf in die verschiedensten Lager. Also es gab da diesen Teil, der war gegen die Ampelregierung. Es gibt jetzt aber auch diesen Teil, der ist gegen eine blau-schwarze Koalition. Und je länger diese Verhandlungen dauern, desto mehr teilt sich das natürlich wieder auf. Es glaubt wieder jeder, muss auch seine Meinung öffentlich dazu sagen. Und ich glaube, das ist natürlich ein Riesenproblem auch für Christian Stocker, da einfach die Linie beizubehalten. Und das ist eigentlich zurzeit das Problem der ÖVP, dass sie in zu viele einzelne Lager gespalten ist und dass man da wirklich nicht mehr oft nicht weiß, ob was Christian Stocker oder wer auch immer jetzt gerade der Vorsitzende der ÖVP ist, ob das auch hält, was er da verspricht. Und das ist natürlich nicht gut.
Ich hab ein gutes Modell. Ich komme ja heute aus der Steiermark. In der Steiermark hat sich vor Weihnachten eine Regierung gebildet, unter der Führung des Landeshauptmannes Mario Konasek. Der hat jetzt eine Klausur gemacht, präsentiert jeden Tag eine Maßnahme in der Steiermark, die ganzen Blaulichtorganisationen, Feuerwehr gefördert, das ist wichtig für Bundesland, die zivile Gesellschaft, bis hin zu Abschaffen Sozialwesen im Asylbereich, bis hin Autobahnausbau A9 Süden von Graz und Kurmtunnel. Da wird jeden Tag gearbeitet und im Übrigen auch vertrauensvoll. Aber das lag daran, dass offenbar die Steirische Volkspartei erkannt hat, dass sie nicht mehr Erste ist. Und dieser Geist, den offenbar in der Steirischen Volkspartei durch die Wählerabstrafung stattgefunden hat, der Drechsler hat Haus und Hof verloren, der Geist ist in der Bundes-ÖVP nicht vorhanden. Das heißt, die treten, ich war ja nicht am Jägerball, aber ich glaube, du warst der Jägerball. Wir haben uns seit dem Jägerball nicht mehr gesehen. Aber was ich dort gehört habe, sind sie wieder aufgetreten wie die Krösuse, wie die Fürsten der Finsternis.
Wobei da behauptet die ÖVP das Gegenteil. Die behauptet, ja, die FPÖ ist so aufgetreten.
Am Jägerball.
Naja, weißt du, was das Problem ist? Wenn ÖVP-Funktionäre die alleinige Anwesenheit von Freiheitlichen schon als störend empfinden, sollte sich die ÖVP überlegen, ob sie nicht in Neuwahlen
vielleicht geben. War der Jägerball früher eher ÖVP besetzt und jetzt waren auch Freiheitliche dort, ganz ehrlich, also ich hätte das jetzt auch nicht so mitbekommen.
Da waren alle Couleurs schon dort, waren schon Grüne auch dort. Ja. Das ist die grüne Vegetarier.
Das waren die Proteste vor.
Achso, das meinst du? Aber ich habe ein paar Grüne gesehen. Vegetarier.
Ich glaube, der Hansa Senowitsch war dort.
Hansa Senowitsch war drinnen,
oder? Der ist ja dunkelgrün. Machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir darüber, was eigentlich passieren würde, sollte Blau-Schwarz scheitern. Kommt es dann zu Neuwahlen? Kommt es dann zu einer Neuauflage von Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ? Oder kommt es vielleicht zu einer Expertenregierung? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wir kommen zurück zu unserem heutigen Duell mit Eva Schütz und Gerald Groß. Wenn diese blau-schwarze Koalition doch scheitert, ist ja die große Frage, was passiert dann? Dann gibt es theoretisch drei Optionen. Neuwahl wäre wahrscheinlich die rationalste. Doch eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ. Da sieht ja die FPÖ jetzt schon Parallelverhandlungen, die in Gang sind. Und der Ex-Bundespräsident Heinz Fischer hat ja letzte Woche sogar eine Expertenregierung gefordert. Und wir wissen ja, Heinz Fischer und Alexander Van der Bellen verstehen sich ja sehr gut. Könnte man ja mutmaßen, dass das vielleicht auch die Meinung von Alexander Van der Bellen ist. Was glaubst du, in welche Richtung würde das dann laufen?
Ich glaube, vielleicht haben noch einige in der ÖVP die große Hoffnung, dass die SPÖ Andreas Babler doch einmal austauscht und dass es in der SPÖ wieder zu einem pragmatischeren Flügel kommt und dass man mit diesem pragmatischen Flügel dann entsprechend besser Verhandlungen führen kann als mit Andreas Babler. Dass man das nochmal mit Andreas Babler versucht, scheint mir fast ausgeschlossen, aber natürlich, die SPÖ wäre gut beraten, sich mal einen neuen Vorsitzenden zu suchen, weil der Alte eilt zwar von Erfolg zu Erfolg, aber leider nur in seiner Welt und ansonsten würde man es eher als eine Misere nach der anderen betrachten, also jemand anderer an der Spitze der SPÖ, glaube ich, würde dem Land gut tun, vor allem, wenn man wieder eine SPÖ hätte, mit der man auch reden kann und die nicht nach links abdriftet. Vielleicht ist das noch die Hoffnung der ÖVP. Ansonsten wäre natürlich das wahrscheinlichste Neuwahlen. Expertenregierungen sind halt immer sehr schwierig, weil man nicht weiß, welche Mehrheiten sie dann im Parlament finden. Wir hatten ja schon mal eine Expertenregierung, damals in dieser Phase nach der Abwahl von Sebastian Kurz. Das hat nach außen nicht so schlecht gewirkt, aber das war natürlich ein kompletter politischer Stillstand, weil ja niemand von diesen Experten dann tatsächlich politische Entscheidungen trifft. Und Experten sind toll, wenn sie Wissen haben, und das sollen sie auch den Politikern nahebringen. Aber Entscheidungen dann zu treffen, das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Experten, weil sie auch die politische Verantwortung nicht übernehmen. Also ich glaube, Expertenregierungen sind schwierig. Also würde es dann wahrscheinlich, wenn die SPÖ sich nicht erweichen lässt, den extrem erfolgreichen Vorsitzenden Andreas Babler doch mal auszutauschen, ganz sicher zu Neuwahlen kommen. Und dann ist halt die Frage, mit wem geht die ÖVP, mit wem geht die SPÖ Neuwahlen? Das wird vermutlich nicht die sein, die jetzt an der Spitze sind, nehme ich einmal an, weil sonst ist ja der Misserfolg vorprogrammiert, obwohl in Deutschland mit Olaf Scholz, muss man sagen, da geht es auch und ein komplett erfolgloser Kanzler, man probiert es trotzdem noch einmal. Also man soll nichts ausschließen.
Was glaubst du, wenn Blau-Schwarz scheitert, kommt es zu Neuwahlen?
Eva, es gibt den alten Spruch, never change a losing team. Ja,
also, den habe ich noch nie gehört. Woher hast du den?
Never change a losing team. Ja, so, also die Sozialdemokratie ist komplett auf dem Trip. Never change a losing team. Und im Übrigen, es kann noch schlechter werden. Glaub mir, es geht auch noch einen Schritt Richtung 15% oder 14%. Schau, wenn die Koalition scheitert, was wird passieren? Oder wenn die Koalitionsverhandlungen scheitert, weil die ÖVP weiterhin auf Destruktionskurs ist. Dann wird Folgendes passieren, dass der Wiener Schnitzelkalif, Michael Ludwig, heute probieren wird in irgendeiner Form, Pute, ja, nicht Schwein, verstehe ich. Muss man auf die kulturellen Gegebenheiten in Wien mittlerweile Rücksicht nehmen. Putenfleisch, Puttenfleisch. So, also der Wiener Schnitzelkalif wird dann heute probieren, sich irgendwie mit dem Herrn Ruck und den anderen der ÖVP anzudienen. Wie heute in einem Swingerclub, wo jeden Tag die Geschlechtspartner viermal getauscht werden, unmoralisch, da wird man halt dann probieren, dann macht es halt wieder. Ja, so, mit einem Mandatüberhang. Das ist die erste Möglichkeit. Ob das der Herr Babler will oder nicht, ist vollkommen irrelevant, weil der Herr Babler dort bestenfalls den gleichen Aktionsradius hat wie der Portier von der Löberstraßen. Ich glaube, dass der Portier in der Löberstraßen im Gegensatz zum Parteivorsitzenden der Löberstraßen mittlerweile mehr Einfluss hat.
Naja, aber sie bekommen ihn trotzdem nicht los, weil eigentlich hätten wir...
Natürlich kriegen sie es nicht los. Nein, das war mir aber von Anfang an klar. Der pickt. Wenn sie der mit dem Zellulitis-Kochel auf einen Sessel aufsetzt, dann pickt der. Der ist verwachsen.
Was ist das? Zellulitis, was?
Kochel. Der ist verwachsen mit seinem Sessel.
Das kriegst du den von mir aus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer argumentierbar, wie der Koalitionsverhandlung.
Der muss in Moskau Stalin-Orgel ausbohren, den musst du ausschießen, damit du den aus dem Sessel kriegst. Da brauchen wir nicht über diskutieren. Der pickt. Warum? Was soll er anders tun? Bürgermeister von Dreiskirchen ist er nicht mehr, im Wasserverband kommt er nicht mehr unter, mit Gemeindemitarbeiter kann er nicht mehr werden. Ja, er kann auf sein Jagdboch zurückgehen, und, aber nachdem er ja offenbar nicht einmal weiß, nachdem er nicht einmal gewusst hat, was er geschossen hat, müssen Sie da bestenfalls die Feldmäuse vor ihm fürchten, wenn er mit dem Flohwertgewehr auf die losgeht. Ja, Genosse. Genosse, Feldhase. So, aber wurscht, das ist auch erledigt. Also die SPÖ ist erledigt. Schau. Was kann passieren? Ja, auch ich habe das Mumiengeschwader gesehen vorige Woche. Ja, Heinz Fischer, zärtlich von Bruno Kreisky Toilettenheinze genannt, wie wir wissen. Ja, Heide Schmidt, die waren immer im Übrigen auch sehr eng in der politischen Forderung. Und dann noch der Franz Fischler, auch ein besonderer Leuchtturm der Intellektualität der ÖVP. Die wünschen sich, das einzige alle, sie sind gescheitert. Das einzige alle, sie sind mehr oder weniger abgehört worden. Das einzige alle, wir können ihnen dankbar sein, dass die Republik heute so dasteht, wie sie in Wahrheit dasteht. Die probieren natürlich im Hintergrund alles. Die probieren alles. Die verkaufen auch ihre Großmutter, sofern sie noch leben würde, um möglicherweise rot-schwarz zustande zu bringen. Warum? Weil die ja in ihrem ganzen Leben nichts anderes kannten als rot-schwarz. Die sind ja nie in einem anderen Land aufgewachsen als in einem Land, wo Rot-Schwarz, wo man sich die Posten ausgebackelt hat, vom Gendarmerie-Kommandanten, also Polizeikommandanten, bis auf zum Nationalbankpräsidenten. Und die dritte Variante, die ich glaube, dass sie am sinnvollsten ist, ist jene, dass du hergehst und sagst, gut, also wenn die ÖVP es wissen will, schau, wenn du am Birnenbaum rüttelst und dann fallen sie runter, dann gibt es halt Neuwahlen, dann fällt es runter, dann passiert leider nichts anderes. Mir wäre am liebsten, nur damit du mal verstehst, was ich will eine funktionstüchtige, verantwortungsvolle Regierung. Die will ich. Am besten die Wochen. Wenn wir uns ehrlich sind, am besten gleich morgen, weil morgen ist der 4. Februar, 25 Jahre schwarz-blau, diesmal unter vorgekehrten Umzeichen, war er ja in Wahrheit lässig. Ja? Weil damals war er 22-jähriger parlamentarischer Mitarbeiter und Ministersekretär, feiere ich morgen mein kleines Jubiläum. So, Das wäre mir am liebsten. Aber schau, wenn in den wesentlichen Bereichen nichts weitergeht, beispielsweise, was ich ja nicht verstehe, wir kommen wieder zurück, warum bewegt sich die ÖVP beim ORF nicht? Wenn du mit der Mikl Leitner redest, die schimpft genauso über den ORF wie alle anderen Funktionäre dort, und dann hast du dort die Frau Raab sitzen, die plötzlich die Lord-Siegel-Bewahrerin vom Vagisan- und Neratil-Programm des ORFs ist. Ja, aber aus mehr besteht es auch nicht mehr. Brauchst, habe ich schon einmal gesagt. Du brauchst um 19.28 Uhr anschauen. Die Werbung des ORF bestimmt das Restprogramm. Vagisan gegen Scheidentrockenheit, Neratil, damit der Zug wieder in den Tunnel fährt. Das ist mittlerweile,
okay, das aber ist die Kernkompetenz des ORF. Kurz von heute
Ja, denk mir mal, was für Leute schauen das.
Du verstehst, dass das die ÖVP beim ORF beispielsweise blockiert?
Also inhaltlich verstehe ich es eigentlich nicht, weil man muss ehrlicherweise sagen, dass der ORF jetzt besonders, sagen wir mal so, vielleicht nicht ganz objektiv der FPÖ gegenüber war, aber auch die ÖVP ist dort jetzt in den letzten Jahren bei Gott nicht gut ausgestiegen. Und man hat natürlich versucht, mit Roland Weißmann einen Generaldirektor zu installieren. Dann hat sich herausgestellt, dass die Durchgriffsmöglichkeit, irgendeine Art von politischer Ausgewogenheit in diesen ORF zu bekommen, einfach offenbar nicht vorhanden ist oder das funktioniert nicht. Und das würde man vom ORF nicht erwarten, dass in irgendeine Richtung berichtet, aber man würde eben erwarten, dass er nicht in irgendeine Richtung berichtet. Und wenn man sich den ORF anschaut, hat man halt schon den Eindruck, dass er schon sehr in Richtung Rot-Grün immer gegangen ist. Und wenn man sich das Ergebnis der Betriebsratswahlen anschaut, dann weiß man auch warum, weil 75 oder 80% der Mitarbeiter dort wählen bei den Betriebsratswahlen Rot oder Grün. Und dann ist einem auch ganz klar, wie dieser ORF besetzt wird. Also ich muss ehrlich sagen, warum die ÖVP da nicht mitgeht, verstehe ich nicht. Was, glaube ich, für die ÖVP immer sehr wichtig war, das sind die Landesstudios, wo halt jeder einzelne Landeshauptmann schon noch eine gewisse Einflusssphäre hatte, zum Teil zum Guten, zum Teil zum Schlechten. Ich finde auch die Berichterstattung der Landesstudios prinzipiell noch am ehesten gerechtfertigt, weil es so lokale News bringt, die ja ein Privatsender gar nicht machen könnte, weil es einfach nicht, weil es sich nicht auszahlen würde, weil es für zu wenig Menschen
ist. Aus was besteht das Landesstudio? Aus dem jeweiligen Landesradio? Das verstehe ich. Ich meine, bei uns in der Steiermark wahrscheinlich 30, ich weiß nicht, war jetzt gerade die letzte Hörer, Befragung wieder.
Radiotest.
Ah, wie? Radiotest, ja. Also ich meine, Radio Steiermark wie Radio Oberösterreich etc. unschlagbar. So, und aus was besteht es noch? Aus Bundesland heute.
Ja. Wir sagen dazu zärtlich, die Antenne Steiermark mittlerweile mehr Hörer als Radio Steiermark.
Wir sagen mittlerweile zum Beispiel zärtlich die Bauernzippe in Wahrheit. Es geht also um 25 Minuten, über die die Landeshauptleute entscheiden wollen. Weißt du was? Sparen wir die Landesstudios ein, sie kriegen aber trotzdem alle eine halbe Stunde Sendung. Sind sofort alle dabei. Es geht ihnen in Wahrheit am Ende nur um die 25 Minuten Bundesland heute. So, und um das ist die traurige Wahrheit. Und ums Radio. Das Radio kann ich von wo auch immer machen, weil die Radio-Nachrichten kommen mittlerweile über die Austria Presseagentur, über den Newsticker, über X, über alles drum und dran, über die ganzen Redaktionsnetzwerke. Da brauche ich keine Landesstudios in Wahrheit, wenn es nach mir ginge. Ja, aber es geht ja Gott sei Dank nicht nach mir. Und die Bauernzip können wir in 25 Minuten in einem Wiener Studio auch machen. 9 Sendungen am Tag in einem Studio. Steiermark heute, Oberösterreich heute, Tirol heute, alles. Und dann wird es im jeweiligen Bundesland ausgespielt. Dass du aber dafür, für die Nummer, 9 Landesstudios mit jeweils Hunderten von Mitarbeitern brauchst. Ich möchte die Mitarbeiter nicht beschimpfen, das sind ganz großartige Mitarbeiter, die in den Landesstudios arbeiten und sie sind um einiges besser als das, was am Königlberg um und um kreucht und fleucht, weil die Landesstudios hat wirklich Expertise. Aber das musst du doch anders im Zeitalter organisieren. Wir sind ein kleines Land. Wir haben 9 Millionen Menschen, 8,6 Millionen Menschen, die in dem Land leben und Bayern hat 13 Millionen Einwohner und Bayern hat auch nicht in Regensburg den Bayerischen Rundfunk, in Nürnberg den Bayerischen Rundfunk, in Passau den Bayerischen Rundfunk, also, alles drum und dran. Also langsam, weißt du, ich meine, von der Fläche her und das sind gut tradierte Traditionen. So, diese gut tradierten Traditionen kannst du dir leisten, wenn es dir gut geht. So wie du dir Weltanschauung leisten kannst, wenn es dir gut geht. Wenn es dir nicht gut geht, wenn der ORF 250 Euro von jedem Haushalt im Jahr herausklappt. Jetzt muss ich da Folgendes sagen. Jetzt habe ich meine ORF-Abgabe gezahlt.
Schweren Herzens, oder? Mit blutenden Fingern.
Wie beim Leberkranken, die Fingernägel sind mir abgefallen dabei. Ich sag's dir. Meine Katze wurde ja, wie du weißt, hat ja einen Exekutionsauftrag bekommen. Wir haben dann ein paar Rotzen am Königlberg geschickt. Da haben sie uns gesagt, kann man genug? So, okay, gut, brauchen wir nicht mehr. So, jetzt habe ich den gezahlt. Weißt du, was ich dann kriege? Dann kriege ich von einem Inkassobüro ein Schriftstück 2 Wochen später, dass ich es nur einmal zahlen muss.
Warum?
weil an dieser Adresse, einer meiner Wohnsitzadressen, auch ein Unternehmen angemeldet ist. Du darfst das einmal überlegen, da kriegen Leute in einem Haushalt drei Vorschreibungen von einem Inkassobüro. Die schaffen es nicht einmal, Geld einzukassieren. Die Wegelagerer sind nicht in der Lage, ihr Schutzgeld einzukassieren. Die sind ja naturverdrottelt, die sind ja Naturdeppen, die dort unterwegs sind.
Ich glaube, das andere Thema, das dahinter steht, ist, ob man sich wirklich ein derartig politisch besetztes Medienmonopol in Österreich halten möchte. Und ich meine, da sind wir in einer ähnlichen Situation. Natürlich, wenn man ein Monopol hat, also mit 750, 780 Millionen und 60% der Werbeeinnahmen da in Wirklichkeit hochsponsert, dann ist ja jede Art von privaten Medien in einem extremen Wettbewerbsnachteil. Das kann man dann wieder nur mit Förderungen ausgleichen. Die Förderungen sind immer, weil die Kriterien sehr weich sind, doch irgendwie im Geruch einer politischen Vergabe. Und eigentlich macht man den Medienmarkt und dieses ganze Thema, dass ein Leser für ein Medium bezahlt, mit dem ORF kaputt. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Nachteil am ORF und der Nachteil an jedem Monopol, dass es einfach einen pluralistischen Medienmarkt umbringt, weil einer so viel bekommt und die anderen im Verhältnis relativ wenig. Und deswegen sollte man es, also meiner Meinung nach, überhaupt Haushalt, also Budget finanzieren, aber auch einmal von 750 einmal runter auf 30.
Entschuldige, jetzt haben wir ein letzter Satz. Der ORF hat den öffentlich-rechtlichen Auftrag. Den erfüllt er im Übrigen nur subjektiv, weil im Wahrheit...
Ja, es ist eine Mixtur zwischen privatrechtlichem Fernsehen und öffentlich-rechtlichen Auftrag. Den erfüllt er zum Teil nicht, zum Teil schon, zum Teil macht er privat.
Wenn er es erfüllt, die Information, dann ist sie mittlerweile parteipolitisch gefärbt. Für jeden erkennbar. Das ist Fernsehen nach dem betreuten
Denken. Es ist auch politisch.
Du bekommst vorgekaut, was du zu denken hast. Du kannst dich nicht selbst informieren beim ORF. Du bekommst das vorgekaut. Die letzten 2,5 Jahre habe ich beim ORF gehört, wir müssen für die Russland-Sanktionen sein. Wir müssen. Das war so Staatsdoktrin des Propagandasenders. Gestern tritt die Nadja Bernhardt auf, Günter Zieb, und erklärt am Abend, ja, die Russland-Sanktionen waren für Europa vielleicht doch kein großer Erfolg. Die russische Wirtschaft ist gewachsen. Das sagt sie dann so, was die so in der Brunsecke beim Abmoderieren, so was am besten keiner mehr hört. Da frage ich mich, was haben sie uns die letzten 2,5 Jahre erklärt? Weißt? Und um das geht's. Wenn ich mir den öffentlich-rechtlichen Auftrag anschaue, dann habe ich in Österreich zwei Sender mittlerweile, die den öffentlich-rechtlichen Auftrag besser erfüllen als der ganze ORF mit 700 Millionen Euro. Das ist, was Volkskultur betrifft, Volksbildung betrifft, aber auch Diskussionssendungen Servus TV, das ist, was News betrifft, Information betrifft, UE24 TV. Keiner von den beiden bekommt nur einen Cent und schon gar nicht unter Zwang, unter vorgehaltener Pistole eines Inkassobüros.
Ja, könnte man, glaube ich, eine sehr lange Diskussion darüber führen. Machen wir trotzdem mal ganz kurze Werbepause, weil wir eben keine Haushaltsabgabe bekommen. Deswegen müssen wir uns ja über Werbung
finanzieren. Die haben auch viel Werbung.
Wir sind also die haben leider auch viel Werbung, das ist Teil des Problems. Wir sind gleich wieder zurück und dann wechseln wir noch ins Ausland, nämlich nach Deutschland. Da ist letzte Woche die angekündigte Asylwende gescheitert. Was heißt das für die deutsche Bundestagswahl? Was heißt das für die CDU und was heißt das für die AfD? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Eva Schütz und Gerald Groß sind zu Gast. Letzter Teil. Wechseln wir nach Deutschland. Da wollte die CDU und Friedrich Merz ja die große Asylwende in Deutschland herbeiführen. Er ist damit aber im Bundestag gescheitert und er ist gescheitert, weil ein Teil seiner eigenen Partei gesagt hat, das Gesetz ist zwar an sich okay inhaltlich, aber man kann dem nicht zustimmen, weil die AfD auch dafür ist.
Ja.
Wie absurd ist das?
Es ist völlig absurd und es hebelt jede Art von Demokratie aus. Man muss sich mal vorstellen, jetzt hat man inhaltlich ein für die Partei sinnmachendes und ich glaube ehrlich gesagt nach diesen Ereignissen in Aschaffenburg wirklich für alle sinnmachendes Gesetz. Ein Gesetz, das vor den Wahlen auch für die CDU extrem sinnvoll wäre, wenn sie nämlich die Wahlen gewinnen wollen. Und dann stimmt man nur deshalb nicht mit, weil die AfD auch mitstimmt. Also das ist, finde ich, eine Absurdität, das ist nicht mehr zu überbieten, aber es zeigt auch, wie groß die Verblendung und die Verblendung offenbar schon ist, dass man sich über Sachthemen und auch eigentlich über die eigenen Chancen in einem Wahlkampf, nämlich dann am Ende Ende des Tages den Kanzler zu stellen, hinwegsetzt, nur weil die AfD auch mitstimmt. Also da hat Deutschland, finde ich, einen neuen Höhepunkt des Wahnsinns und der Absurdität erreicht. Und man muss sich schon fragen, wie will man die größte oder die ehemals größte Wirtschaft Europas regieren, wenn man dort Menschen am Werk hat, die offenbar bar jeder Vernunft sind und nur mehr nach irgendwelchen Ideologien oder vermeintlichen Ideologien urteilen.
Wie sehr nützt das der AfD deiner Meinung nach?
Werden wir sehen. In spätestens 3 Wochen. Ich hoffe es, dass es ihr nützt. Ich bin eigentlich heute wirklich unter dem Eindruck 2 wahnsinnige Ereignisse in Deutschland. Das erste, der zweijährige Janis aus Aschaffenburg, auf den 8-mal eingestochen wurde. Und das zweite, Auftritt Ministerpräsident Söder beim Unionsparteitag, wo er die Weimarer Republik bemüht. Und jetzt frage ich mich, ist es Vorsatz, ist es Dummheit, ist es pure Kriminalität, so bar jeglicher Realität, das Leben der deutschen Staatsbürger auf dem Altar parteipolitischer Intrigen und einer Heuchelei zu opfern. Die Abstimmungen vorige Woche im Bundestag haben mir eines gezeigt. Friedrich Merz, als Löwe gesprungen mit Markus Söder und als Bettvorleger vor den Linken, die nun gegen sie demonstrieren, nämlich der Linke, der Bündnis Sarah Wagenknecht, der Grünen und der SPD gelandet. Und die Union und alle anderen Parteien des Deutschen Bundestages werden sich eine Frage stellen müssen. Ist eine künstlich erzeugte Brandmauer gegen die Demokratie wichtiger als das Leben eines 2-jährigen Kindes, das von seinen Eltern nie mehr in den Arm genommen werden kann? Ist die demokratiepolitische Selbstüberhöhung die moralische, dieser Hygienebegriff in Deutschland, dieses parteipolitische Taktieren und Intrigieren im Bundestag wichtiger als das Leben eines 28-jährigen Polizisten Ruven, der durch einen Menschen hinterrücks abgestochen wurde in einem terroristischen Anschlag, der in Deutschland nichts verloren hätte gehabt? Ist das Leben von Anne-Marie, von Danny, von Philippos, Mia, Maria, den Opfern des Breitscheidplatzes, Aschaffenburg, Magdeburg, Solingen, alles so wenig wert, dass man deren Leiber und deren Leichnam auf den Altar einer Bundestagsdiskussion legt und zum Trotz nicht das Richtige tut, sondern in Wahrheit der gesamten Bürgerschaft Deutschland zeigt, es geht uns am Arsch vorbei, ob ihr lebt, ob ihr stirbt, ob ihr am Einzelfall krepiert oder nicht. Und das ist so etwas unsagbar Widerwärtiges, was sich in der deutschen Politik abspielt, dass ich mittlerweile selbst der Einschätzung des Herrn Söder mit Weimar ihm sagen muss, in einem hat er recht. Weimar war deswegen möglich, weil das gesamte politische System damals in Deutschland sich selbst zersetzt hat, sich selbst kaputt geschossen hat. Ich sehe in der AfD keine Nazi-Partei. Nein, bei weitem nicht. Gottlob, weil sonst würde ich da keinen Millimeter auftreten. Allein das Bemühen der Opfer des Nationalsozialismus bei einer demokratischen Partei ist eher Verbrechen für sich. Aber in einem hat Söder recht. Der Zustand, der heuchlerische, verlogene Zustand von ihm selbst, seiner Union, seiner SPD, des gesamten Altparteienkomplexes ist jenseitiger als ein Weimar jemals war. Das muss man auch bedenken jetzt.
Man muss natürlich schon sagen, dass sich Rot und Grün so wehrt, dass man diese Brandmauer zur AfD einreißt, hat auch damit zu tun, dass die natürlich ganz genau wissen, in der Sekunde, wo diese Brandmauer brechen würde,
gibt es
eine Koalition und sie werden keine Rolle mehr spielen. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass jede Stimme für die AfD eine Stimme für Rot-Grün ist, weil man ja ganz genau weiß, die CDU wird mit der AfD nicht koalieren. Also das ist eigentlich eine Stimme, die der CDU fehlt. Und insofern ist das für die zurzeit eine sehr komfortable Position. Und aus der heraus kann man auch so agieren, wie man es tut. Man macht einen Olaf Scholz wieder zum SPD-Spitzenkandidaten, wo man sich ja wirklich fragen muss, warum, wie kommt man auf so eine Idee? Der Herr Habeck treibt sein Unwesen mit immer absurderen Ideen und Aussprüchen und alle sagen, naja, aber eigentlich ist er eh ganz nett. Also nett ist wie gesagt, sind unsere Hunde auch. Ja? Und trotzdem will ich es nicht zum Bundeskanzler machen. Also nett ist einfach keine Kategorie, weil was der von sich gibt, ist ja wirtschaftspolitisch wirklich staatsgefährdet. Und man schaut sich das alles an. Aber auch wenn man die Sicherheit hat, solange es diese Brandmauer gegen die AfD gibt, wird es keine bürgerliche
Mehrheit in Deutschland. Aber Eva, du bist der Meinung, die Brandmauer bleibt aufrecht. Also auch nach der Wahl wird die CDU nicht mit der AfD koalieren, weil Karl Nehammer hat ja auch eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen und schwupps war er weg und jetzt verhandelt Christian Stocker mit Herbert Kickl.
Man wird sehen, ob in der CDU jetzt jemand kommt, der diese Partei einigen kann, weil das, was sie jetzt gemacht haben, ist ja der absolute Super-GAU im Hinblick auf die Wahl. Ne? Sie haben sich jetzt, Cor am Publikum, eigentlich allen gezeigt, wir sind uns total uneins. Wir schaffen es nicht einmal, einen Gesetzesantrag durchzubekommen, und zwar einen wirklich sinnvollen Gesetzesantrag. Der Entschließungsantrag ist einem noch gelungen, der Gesetzesantrag jetzt nicht mehr, schon allein das zeigt ja irgendwie diese Diskrepanz. Wir schaffen das nicht durchzubekommen, wenn unsere eigenen Leute hintergehen. Also ein bisschen ähnlich wie bei der ÖVP. Man weiß ja nicht mehr, wen wählt man denn dort. Die für die Brandmauer sind, die nicht für die Brandmauer sind. Was kommt da raus?
Weißt du, was das Problem ist, Eva? Das Problem ist, dass die Debatte in Deutschland komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Diese Realitätssphären, die leben in einem Elfenbeinturm. Am Wochenende demonstrieren in Berlin Islamisten und schreien ungestraft Tod den Juden. Ich zitiere.
Aber die werden da nicht, also die
werden ja verhaftet werden. Im Jänner 2025 in Berlin, in der ehemaligen Hauptstadt des Antisemiten und Weltkriegsführers Adolf Hitler, schreien 80 Jahre später von Merkel, Söder, Merz, Scholz importierte Antisemiten Tod den Juden, der Verfassungsschutz schaut weg. Die Polizei löst die Demonstration nicht auf und die sogenannte mutige Zivilgesellschaft schweigt. Einen Tag später geht die sogenannte mutige Zivilgesellschaft auf die Straße und bemüht den Kampf gegen rechts, beschwört Weimar, sieht hinter jedem Tannenbaum einen Nazi und sieht die Deutsche Republik am Ende. An der Spitze dieser Millionen und Milliarden aufrechter, gratis mutiger, hellmutiger Deutscher, die jetzt den Kampf gegen rechts sehen, ein gewisser Paolo Pinkel.
Ernsthaft?
Michel Friedmann. Die moralische Instanz Deutschlands. Im Vulgonamen bei den ukrainischen, kann man schon sagen, ukrainischen Nutten als Paolo Pinkel bezeichnet gewesen. Ja, so. Oder bei den Transporteuren sonstiger Konsumationen, die bei uns ein Strafrecht fallen in Österreich. Paolo Pinkel steht dort als moralische Instanz mit hasserfüllter Miene, arrogant und spricht vom Hass in der Gesellschaft, den die AfD hineinträgt. Und dann frage ich mich, wo war denn der Herr Grönemeyer, der Herr Paolo Pinkel, die ganzen A- bis Z-Promis, die Dschungelqueens und alle, wie die Eltern den Janis jetzt beerdigen mussten? Hat es da einen Aufmarsch gegeben mit Kerzen? Oder wie der Ruben beerdigt worden ist, hat es da einen Aufmarsch gegeben? Da sind sie alle feig, da verschwinden sie. Da siehst du irgendwelche Kanalgitter, die machen sie auf, dann verkriechen sie in der Kanalisation und sagen, bitte nur mich nicht fragen, warum? Weil Menschen nie mit ihrer eigenen Tat konfrontiert werden wollen. Und die derzeit in Deutschland zu tausend auf die Straße gehen, sind jene, die in Wahrheit seit 10 Jahren Angela Merkel unterstützen. Und Angela Merkel
hat sich auch zu Wort gemeldet.
Angela Merkel, das ist überhaupt die Beste, hat auf ihren Schultern und auf ihrem Leib Tonnen von Leichen und Blut, das sie selbst verantwortet hat, und erklärt dann, das ist alles, die CDU biegt falsch ab, wir müssen weiterhin tolerant sein. Wir schaffen das. Deutschland muss ja eine Schuld wieder gut machen. Ja, über 150 Jahre. Und das am besten gleich im Hindukusch oder in Syrien. Die haben alle den Schuss nicht gehört. Weil eine Mehrheit der deutschen Bürger sagt, wir sind offen, wir sind liberal, wir sind ein offener Staat, aber wir wollen wieder erfolgreich sein und vor allem, wir wollen sicher leben. Und all die, die jetzt auf die Straße gehen und quaken gegen die AfD, sind jene, die in Wahrheit Deutschland hingerichtet haben. Das muss man bei der Gelegenheit halt auch sagen.
Gut, wir sind am Ende.
Man kann
das mit Paolo Pinkel nicht gewusst?
Wir machen das dann nach der Werbepause. Gleich geht's weiter.
Eine große moralische Instanz.
Robert Miesig und Heimo Lepuschitz. Ja.